Ich möchte vor dem Gebet aus dem Judabrief von Vers 3 bis 6 lesen. Judabrief von Vers 3 bis 6. Geliebte, da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, fühle ich mich gedrungen, in meiner Zuschrift die Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Es haben sich nämlich gewisse Leute nebenbei eingeschlichen, die schon längst für folgendes Verdammungsurteil aufgeschrieben sind. Gottlose Leute, welche die Gnade unseres Gottes zur Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Ich will euch aber daran erinnern, die betreffenden Tatsachen sind euch allerdings sämtlich schon bekannt, dass der Herr zwar das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet beim zweiten Mal, aber die, welche nicht glaubten, vernichtet hat. Wir stehen auf zum Gebet. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für dein teures und heiliges Wort. Es ist uns zum Spiegel gegeben, dass wir hineinschauen, um zu erkennen, wie wir in deinen Augen aussehen, wie wir gestaltet sind, wie es um uns steht. Schenke du Gnade zu diesem Gottesdienst, dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir jetzt in deiner Gegenwart versammelt sind. Wir sind alle vor dir offenbar. Vergib uns, sei uns gnädig. Möge das Blut des Lammes, das auf Golgatha floss, mit dem du, o Herr, als hoher Priester in das himmlische Heiligtum eingingst, uns jetzt reinigen von aller Sünde, von aller Schuld, vom Unglauben, von allem, o Herr. Segne und heilige diesen Tag. Segne und heilige diesen Gottesdienst, o Herr. Segne und heilige dein Volk, das in deinem Namen versammelt ist. Rede in besonderer Weise zu unseren Herzen. Schenk uns Ohren, die hören, Augen, die sehen und ein Herz, das glaubt. Gemeinsam bitten wir dich, nimm dich unser und all unsere Anliegen an. Rette die Verlorenen, heile die Kranken, befreie die Gebundenen, schaff deinem Volke Recht. Treuer Gott, wir vertrauen dir, schauen jetzt weg von uns, von allen Umständen, von allem, was uns umgibt. Schauen auf zu dir, dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der da wohnt in den Herzen derer, die demütig sind, die zerschlagenen Geistes sind. Als solche sind wir heute hier versammelt. Du kennst die Prüfungen, durch die wir alle zu gehen haben. der eine auf diese, der andere auf jene Art und Weise. Doch jetzt mach uns stille. Lass uns den Alltag mit all seinen Sorgen und Nöten vergessen, dass wir niemand sehen und hören als Jesus allein. Verherrliche du deinen Namen, bestätige dein Wort, o Herr, und sei du mit uns. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wir sind so dankbar, dass wir die Wahrheit erkannt haben, dass sie uns frei gemacht hat, dass wir ein Teil des Wortes werden konnten. Vor einigen Wochen, vielleicht vor 3 Wochen, bekam ich einen Brief vom persischen Golf aus Oman von einem jungen Mann, der das Christentum gestern und heute in Englisch gelesen hat. Ich frage mich, wie kommt die Broschüre dahin? Ein rein islamisches Land. Und trotzdem sorgt Gott in einer ganz wunderbaren Weise, dass sein Wort bis an die Enden der Erde alle Völker, alle Sprachen und Nationen erreicht. Wie schon bemerkt, man könnte Zeugnisse geben von dem, was Gott tut. Und das wollen wir, dazu sind wir da. Der Herr sagte, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht nur meine Prediger oder meine Evangelisten, ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet Zeugnis von dem ablegen, was ich tue. Ihr werdet rühmen das Werk der Gnade Gottes. Dazu sind wir da. Menschen, die Gott erlebt haben, können es nicht für sich behalten. Sie möchten andere in das Reich Gottes mit hineinziehen. Aber es bleibt bei unserem Bemühen. Tun kann es nur der Herr. Aber er tut es gern, wenn wir es ihm gestatten. Manchmal liegen uns Menschen so sehr auf dem Herzen. Liebe Menschen, die wir gern dem Herrn bringen möchten. Und dann sehen wir unsere Ohnmacht. Uns fehlen die richtigen Worte. Wir wissen nicht, wie wir es anpacken sollen. Und plötzlich greift der Herr ein. Und dann tut er das Wunder der Gnade, das Wunder der Rettung, der Erlösung, des Heils. Und dann geht es denjenigen, die wir zum Herrn bringen wollen, so wie es uns ergangen ist. Ihr alle, die ihr gläubige Eltern hattet, wisst ja genau, auch sie haben euch nur auf den Herrn hinweisen können. Die Entscheidung musste jeder dann selber treffen. So ist es mit allen, die zum Herrn kommen. Und es steht ja geschrieben, alle, die der Vater zieht, werden zu mir kommen. Lasst euch heute ansprechen. Lasst euch heute ziehen. Lasst euch heute mit Gott versöhnen. Heute ist der Tag des Heils. Heute ist die angenehme Zeit. Wie dankbar dürfen wir sein, in dieser Generation zu leben, von Gott über alles informiert worden zu sein, heilsgeschichtlich den Überblick zu haben und dann auch unterscheiden zu können, was Gott jetzt in diesen Tagen tut. Nun wollen wir in die Wortbetrachtung hineingehen. Ich schließe mich an den letzten Vers, den wir gelesen haben, an aus Juda. Aus Juda lasen wir bis Vers 6 und ich lese jetzt hier den, oder bis Vers 5 meine ich, ich lese jetzt noch einmal Vers 5. Ich will euch aber daran erinnern, die betreffenden Tatsachen sind euch allerdings sämtlich schon bekannt, dass der Herr zwar das Volk Israel aus dem Lande Ägypten gerettet, beim zweiten Mal aber die, welche nicht glaubten, vernichtet hat. Zwischen der Rettung, der Herausführung, der Erlösung, der Befreiung und dem Hineingehen in das verheißene Land liegt immer eine Spanne, eine Zeitspanne. Und da kommen Prüfungen verschiedenster Art über uns, Bewährungsproben, die wir nur im Glauben bestehen können. Der Unglaube bringt uns zu Fall. Der Glaube richtet uns auf. Und so steht hier ja geschrieben, dass wir kämpfen sollen für den Glauben, der den Heiligen ein für alle Mal übergeben worden ist. Was war das doch für ein Glaube? Derselbe Glaube, den Gott dir und mir geschenkt hat. Nämlich der Glaube an Gott, an Gottes Kraft, an Gottes Treue. Der Glaube, der von uns und dem, was uns umgibt, wegschaut. Der Glaube, der sich aufschwingt und der volles Vertrauen zu Gott hat. In diesem Glauben haben diejenigen, an die das Wort erging, Siege errungen. Sie gingen über Höhen und durch Tiefen, aber das Ende war eine Krönung. Hier wird uns gesagt, das Volk Israel ist herausgeführt worden. Aber dann kam die Prüfung und alle, die nicht glaubten, kamen um. Wir werden zu dem Zweck gläubig, dass wir wirklich glauben und dass wir nichts von dem, was Gott gesagt hat, in Frage stellen. Dass wir den, der die Verheißungen gegeben hat, als treu ansehen, dass er imstande ist, sie auch zu erfüllen. Von uns wird dieser biblische Glaube verlangt. Und dank sei Gott, er kommt aus der Predigt. Und die Predigt kommt aus dem Worte Gottes. Was schreibt Paulus an die Thessalonicher? Ihr habt das Wort, das euch gepredigt wurde, nicht als Menschenwort, sondern als Gottes Wort angenommen, welches es auch in der Tat ist. Das war übrigens das Thema vom vorletzten Donnerstag. Und dann kam die Frage, wie können wir wissen, ob der Verkündiger das Wort Gottes predigt oder nicht? Da war ich natürlich am Zuge, das könnt ihr euch vorstellen. Da gingen wir gleich zu Offenbarung 2. Du hast die geprüft, die sich als Apostel ausgaben und hast sie als Lügner entlarvt. Dann kamen wir zur Sache. Es gibt nur eine Originalverkündigung des Wortes Gottes. Und die steht hier in der Bibel. Und das ist der einzige Maßstab, an dem alles gemessen werden muss. Manchmal liefern einem die Leute so richtig den Stoff für das, was gesagt werden muss. Und dann freuen wir uns. Also kommen wir zu unserem Thema. Der biblische Glaube ist im Worte Gottes und demzufolge in Gott verankert, denn das Wort ist aus Gott hervorgegangen. Ja, Gott ist das Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also, wir haben den Anfang mit Gottes Hilfe machen dürfen. Wollen wir darauf achten, dass wir auch das Ziel erreichen, dass wir die Prüfungen, die jedem begegnen, bestehen. Gott wird uns nicht mehr auferlegen, als wir tragen, als wir bestehen können. Keinem, manchmal scheint es so, als sei uns mehr auferlegt worden, als wir tragen können. Aber dann gibt's noch die Schrift in Galater 6. Einer trage des anderen Lasten, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Wir tragen einander, wir verstehen einander, wir lieben einander. Ich habe das vor kurzem in Krefeld gesagt, wenn man mit Ungläubigen spricht, und man wird danach gefragt, wie es bei euch denn so zugeht, dann sagen wir einfach, ja, wir sind eine große Familie. Da sorgt jeder für jeden. Jeder kennt jeden. Wir sind alle ein Herz und eine Seele. Und als ich das vor kurzem auch so irgendwo mal sagte, schlug mir doch das Herz ein wenig schneller und das Gewissen ein wenig deutlicher, und ich stand vor der Frage, hast du wirklich die Wahrheit gesagt? Oder hast du nur gesagt, wie es sein sollte? Ja, das ist ein Unterschied. Wir wissen, wie es sein sollte. Und das sagen wir einfach den Leuten schon im Glauben, dass es so ist. Wie viele können es glauben, dass wir dahin kommen werden, dass wir so in der Liebe Gottes miteinander verbunden sein werden, dass wirklich dein Schmerz mein Schmerz ist und deine Freude unsere Freude, dass jeder mit jedem alles teilt und das von ganzem Herzen. Denn wir sind ja Glieder eines Leibes und haben uns dem Herrn als Haupt unterordnet. Nicht der Anfang wird gekrönt, sondern das Ende. Aber damit das Ende gekrönt werden kann, muss der Anfang gemacht werden. Und diesen Anfang mit Gott wünschen wir heute allen, die ihn noch nicht bewusst gemacht haben. Ihr Lieben, uns sind ja die Erkenntnisse, die Belehrung, die Offenbarung, uns sind die göttlichen Dinge groß geworden. Wir schätzen sie und sind dankbar dafür. Aber das Heil der Seele haben wir nicht außer Acht gelassen. Eine Seele ist mehr wert als die ganze Welt. Und wenn heute in dieser Versammlung ein Mensch zum Herrn geführt wird, oh, dann sei Gott Dank für diesen Gottesdienst. Dann hat es sich für uns alle gelohnt, heute hier zu sein. Gehen wir jetzt weiter zu 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1. Hier lesen wir Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Darum macht euch geistlich fertig, zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Ihr wisst ja, was zur Ausrüstung gehört, wenn es in den Kampf hineingeht. Und ich habe heute hier eine Predigt von Bruder Brenhim mitgebracht unter dem Titel Der größte Kampf. Und er sagt irgendwie, vielleicht lese ich es nachher noch, wir gehen heute nicht mit einem Gewehr in den Kampf. Wir gehen mit einer Atombombe. Wir brauchen für den Endkampf eine Ausrüstung Gottes, die der Macht des Feindes begegnen kann, dass wir das Feld behaupten und als Sieger hervorgehen. Und ich sage euch schon jetzt, wie das geschehen kann, indem wir uns im Glauben auf den Siegesboten von Golgatha stellen. Auch darauf möchte ich hinweisen. Alles, was zur Offenbarung im Herzen werden soll, muss ja vorher von uns bewusst aufgenommen werden. Und erst dann, wenn wir bewusst aufgenommen haben, was Gott uns in seinem Worte gesagt hat, um dieses Wort, das wir aufgenommen haben, in unsere Seele hineinfällt, dann gibt's da natürlich die Explosion. Dann kommt neues Leben hervor. Dann wird Kraft Gottes offenbar. Aber zunächst können wir sehen, wir können hören, aber das, was wir von Gott gezeigt bekommen, was wir zu hören bekommen, nehmen wir ja in uns auf. Und wenn es dann tief genug hineingefallen ist, nicht hier oben gewälzt wird, sondern einfach direkt als Kanal hinuntergeleitet wird, um da zur Kraft Gottes zu werden. Denn hier oben überlegt man, im Herzen glaubt man. Und deshalb muss das Wort, das wir hören, in das Herz hineinfallen, um da den Glauben hervorzubringen. Hier wird uns gesagt, darum macht euch geistlich fertig zum rüstigen Vorwärtsschreiten. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ausschließlich auf die Gnade, die euch in der Offenbarung Jesu Christi dargeboten wird. Ich habe das immer wieder betont. Die Offenbarung Jesu Christi ist doch für uns das Kostbarste geworden, das uns zuteil wurde. So beginnt übrigens das letzte Buch der Bibel, Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm, dem Johannes, hat zuteil werden lassen, um seinen Knechten anzuzeigen, was in Kürze geschehen sollte. In der Offenbarung Jesu Christi sind alle Offenbarungen Gottes enthalten. Offenbarung des Wortes, des Geistes, der Kraft, jeder göttliche Strom fließt seit Golgatha in die Gemeinde, durch die Gemeinde, in die Einzelnen, durch die Einzelnen hindurch. Sie werden ein Teil der göttlichen Offenbarungsstätte hier auf Erden. Lasst uns aus 1. Petrus, dem 5. Kapitel lesen und hier von Vers 8. 1. Petrus, Kapitel 5, von Vers 8. Seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, Der Teufel geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Dem leistet Widerstand in Glaubensfestigkeit. Ihr wisst ja, dass die gleichen Leiden euren Brüdern in der ganzen Welt auferlegt werden. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, der wird euch nach einer kurzen Leidenszeit vollbereiten, festigen, stärken und gründen. Ja, vielleicht auch den Teil noch. Sein ist die Macht in alle Ewigkeit. Und dazu können wir alle nur Amen sagen, weil wir unser Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Seid nüchtern, seid wachsam. Vorher haben wir gelesen, dass wir uns fertig machen sollen, zum rüstigen Vorwärtsschreiten, nüchtern bleiben, unsere Hoffnung auf die Gnade Gottes setzen, die uns durch die Offenbarung Jesu Christi zuteil geworden ist. Und hier werden wir aufgefordert, nüchtern und wachsam zu bleiben. Weshalb? Worum geht es? Es geht um das eine Thema. Euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Er verschlingt nicht gleich. Er beeinflusst. Er stellt den Fuß so ein bisschen zwischen die Tür. Erstmal das Gehör kommt und ihr könnt es mir abnehmen. Ich lese es euch nachher noch vor aus der Predigt Bruder Brenhims. Gott und der Teufel. Jeder braucht Menschen. Und wir müssen Acht geben, wer da durch wen redet. Ob das, was gesagt wird, von Gott kommt. Ob es hilfreich ist. Ob es auferbaut. Ob es zusammenführt und fügt. Oder ob es anderer Natur ist. Alles Göttliche führt wieder zu Gott zurück. Alles andere ist zerstörerisch, oft frömmer als das, was auf der göttlichen Seite geboten werden kann. Aber die Unterscheidung brauchen wir alle, um zu wissen, was ist Sinn und Zweck irgendeiner Aktion. Und ich meine, ich habe gerade diese Lektionen, da habe ich den Kelch bis zur Neige trinken müssen. Ich hätte gern gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Denn wie ist mir so bange? Und dennoch haben wir uns die Dinge nicht ausgesucht, nicht entschieden, welch eine Rolle wir übernehmen möchten, welch einen Auftrag wir ausführen würden. Die Dinge sind von Gott bestimmt worden. Wir haben uns in das göttliche Planen zu fügen und somit selbst ein Bestandteil des Planes Gottes zu werden. Also, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das erinnert mich an Offenbarung Kapitel 12. Wo der Drache das Maul aufsperrt, um den männlichen Sohn zu verschlingen, sofern er nur geboren wird. Der Teufel hat ja einige Bezeichnungen, Drache, alte Schlange, und das Register könnte fortgesetzt werden. Wen will er verschlingen? Die Überwinderschar. Diejenigen, die dazu bestimmt sind, zum Throne emporgehoben zu werden. Die anderen, die nicht diese Bestimmung durch Auserwählung haben, die wiegt er in den Schlaf hinein. Aber diejenigen, die von Gott dazu bestimmt wurden, selig zu werden, um die Herrlichkeit zu schauen. An denen lässt der Teufel seine ganze Wut aus. Und wir können dankbar sein, wenn wir durch mancherlei Prüfungen und Trübsale, Missverständnisse, Verleumdungen, Verkennungen hindurchgehen müssen. Was sagte unser Herr? Wenn es dem Diener so ergeht wie seinem Meister, soll er zufrieden sein. Er sagte, haben Sie mich gehasst, werden Sie auch euch hassen. Haben Sie mich verfolgt, werden Sie auch euch verfolgen. Haben Sie mein Wort gehört, werden Sie auch euer Wort hören. Wer euch hört, der höret mich. Schauen wir nicht auf die Umstände, nicht auf die Prüfungen, ganz gleich welcher Art sie sein mögen. Schauen wir auf den Herrn, um nicht zu Schanden zu werden, weder an uns selbst noch an anderen. Denn nicht der Anfang, das Ende wird gekrönt. So haben wir es gelesen. Kämpfet für den Glauben, der ein für allemal den Heiligen übergeben wurde. Was sagte Kaleb damals? Nach den 40 Jahren der Wüstenwanderung, ich bin heute so, wie ich vor 40 Jahren war. Nichts hatte sich bei ihm geändert. Er war zusammen mit Josua. Die beiden kamen ja zurück und haben die Frucht des verheißenen Landes als Beweis zurückgebracht und haben im Glauben gesagt, wir sind mehr als imstande, das Land einzunehmen. Wir sprechen heute über den Glauben mitten in einer Welt des Unglaubens. Und dennoch ist es möglich, durch die Gnade Gottes mitten in allem Unglauben dennoch Gott zu glauben, ihm zu vertrauen und zu wissen, er, der herausgeführt hat, wird auch hineinführen. Amen. Er, der erlöst hat, wird auch bewahren. Er wird, wenn wir straucheln oder fallen, aufheben, neue Kraft geben, dass wir uns aufschwingen wie Adler, dass wir laufen und nicht ermatten, um das Ziel zu erreichen. Und wie brauchen wir da doch einer den anderen? Einmal trifft man den, einmal jenen und einmal mich, wo wir ein Down haben, ein bisschen ein Tief. Und dann kommt jemand und sagt, sei getrost, es geht weiter mit Gottes Hilfe. Nur ein Satz in Liebe, in rechtem Ton, zur rechten Zeit ausgesprochen, kann Wunder bewirken. Lassen wir uns von Gott gebrauchen. Lassen wir uns die rechten Worte zum rechten Zeitpunkt schenken, um demjenigen, der müde, der matt geworden ist, das rechte Wort als Trost zur rechten Zeit zu sagen, zu bringen. Und ihr werdet sehen, Gott gebraucht Menschen, die einander dienen, die Handreichung tun. Der Gottesdienst endet ja nicht mit der Predigt. Da beginnt er so recht unter uns allen, die wir dann in die Praxis umsetzen, was wir durch die Predigt gehört haben. Wir wollen dazu Jakobus Kapitel 2 aufschlagen. Jakobus Kapitel 2. Hier führt der Apostel die Sache sehr deutlich aus. Jakobus Kapitel 2 von Vers 20. Willst du wohl einsehen, du gedankenloser Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Ist nicht unser Vater Abraham aus Werken gerechtfertigt worden, da er seinen Sohn Isaak auf dem Opferaltar darbrachte? Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat. Und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht wurde. Ich freue mich über dieses Wort. Ich las gerade über diesen Text vor vielen Jahren, mag 25 Jahre und mehr her sein, die Abhandlung eines Doktors der Theologie. Und er sagt, in welch einem Gegensatz Jakobus zu Paulus gestanden hat. Überhaupt nicht. Einen Gegensatz gibt's in der Bibel gar nicht. Es gibt eine Ergänzung, eine Beleuchtung von mehreren Seiten, aber keinen Gegensatz. Paulus hat herausgestellt, dass der Glaube selig macht, ohne Werke, die der Mensch von sich aus tun kann. Er hat damit nicht in Frage gestellt, dass wir ungehorsam dem oder gehorsam dem gegenüber sein sollten, was Gott von uns verlangt. Abraham hat ja nichts getan, um selig zu werden, um dadurch sich Gunst bei Gott zu erwerben. Abraham glaubte Gott. Abraham gehorchte Gott. Abraham tat, was Gott sagte. Das sind andere Werke als die guten Werke, die so rechts und links in den Religionen getan werden. Das sind Werke des Glaubens. Ich kann es euch aus dem Hebräerbrief vorlesen. Abraham glaubte, dass Gott Isaak von den Toten auferwecken würde, denn er sagte seinen Knechten, bleibet hier, mein Sohn und ich gehen hin, um anzubeten, und wir kommen dann wieder zurück. Er sagte nicht, dann komme ich zurück, er sagte, dann kommen wir wieder zurück. Also, Glaube verbunden mit dem Gehorsam Gott gegenüber, der Gehorsam verbunden mit der Ausführung der Tat dessen, was Gott uns geboten hat. Und dann können auch die Toten auferweckt werden. Wenn Gott das bei uns in diesen letzten Tagen erreichen kann, dass der Glaube in den Gehorsam, der Gehorsam nicht nur als Wagnis, um sich Mut zu machen, sondern dass Mut schon im Gehorsam enthalten ist und der Glaube ebenfalls, wie bei Abraham, dass wir Gott als treu ansehen, dass er jede Verheißung, die er gegeben hat, auch einlösen wird. Ich möchte das Wort muss nicht gerne verwenden. Gott muss gar nichts. Aber er tut's, weil er treu ist. Er hält, was er verspricht. Ihr fällt der Himmel, ehe mich täuscht dein Wort. Und wie singt's der Liederdichter? Himmel und Erd mag brennen, Hügel und Berge schwinden. Doch wer da glaubt, wird finden. Der Glaubende kann nicht enttäuscht werden. Glaube du das, was Gott verheißen hat, und habe den Mut, im Gehorsam des Glaubens dich darauf zu stellen, und du wirst das Wunder mit nach Hause nehmen können, wie Abraham das Wunder mit nach Hause nehmen konnte. Glaube an das, was Gott gesagt hat. Gehorsam dem gegenüber, was er von uns fordert, und dann in die Tat umsetzen. Darin werden wir die Rechtfertigung unseres Glaubens, die Bestätigung unseres Glaubens, die Lebendigkeit unseres Glaubens, die Kraft unseres Glaubens. Mit dem Moment ist der Glaube nicht mehr tot, um sich beerdigen zu lassen, sondern lebendig, weil wir mit Christus zusammen lebendig gemacht worden sind. So steht's in Römer 6 geschrieben. Wir sind durch die Taufe in den Tod mit ihm begraben worden und sind mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Der Glauben verbunden mit dem Gehorsam. Der Gehorsam führt dann zur Tat. Wir haben das hier schon wiederholt durchgenommen. Als Gott der Herr dem Mose sagte, nimm den Stab, schlage den Felsen und ich werde Wasser hervorströmen lassen. Das war menschlich gesehen ein Unding. Wie soll da Wasser aus dem Felsen kommen, nur weil da jemand mit einem Stab eben dran schlägt? Mose hörte aus dem Mund des Herrn diese heiligen Worte. Die sind ihm durch Mark und Bein gegangen. Er wusste nichts anderes, als loszugehen, den Stab in der Hand, nicht zitternd und nicht zagend, sondern im Glaubensgehorsam tat er, was Gott ihm sagte. Und ich müsste mich nicht wundern, wenn er hat zur Seite springen müssen, weil das Wasser einfach hervorströmte. Was war's? Glaubensgehorsam. Nicht Werke, die du und ich so gerne täten, um vor Gott ein bisschen besser dazustehen. Ich erinnere an Johannes 14, Vers 12, das Lieblingswort Bruder Brenhims, zusammen mit Hebräer 13, Vers 8. Unser Herr spricht im Johannesevangelium 14, die Werke, die ich getan habe, werdet auch ihr tun. Welche Art von Werke waren es? Nicht irgendwelche, sondern Werke, die zum Dienst gehörten, zu der ihm übertragenen Aufgabe. Denn so steht's in Jesaja 35 geschrieben, als dann werden die Blinden sehen, die Lahmen gehen, die Stummen und so weiter, alles, der Lahme wird springen wie ein Hirsch. Es gehörte zu seinem Dienst. Was gehört zum Dienst der Gemeinde? Brüder und Schwestern, wir müssen uns der gemeinsamen Aufgabe vor dem Angesicht Gottes stellen. Und je eher wir das tun, umso schneller werden wir Gott wirken sehen in unserer Mitte. Das werden dann nicht die Werke sein, die wir selbst tun könnten. Dann werden wir nämlich sagen können, wie unser Herr gesagt hat, nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der in mir wohnt, er tut diese Werke. Dann werden wir sagen können, nicht ich habe es getan, sondern der Herr, mein Erlöser, die Kraft Gottes, wird dann durch uns Schwache mächtig werden. Wer sehnt sich eigentlich danach? Wer möchte mit Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden? Wer möchte göttliche Vollmacht in der Gemeinde sehen? Wer möchte sie erleben? Wer möchte die Auferstehungskraft unseres Herrn bezeugen können? Ihr Lieben, es muss dahin kommen. Wir können doch nicht die ganze Zeit vorbereitet werden auf einen Endkampf, ohne dass wir einmal in diesen Endkampf hineingeraten. Ich glaube, der letzte Kampf wird einen großen Sieg Gottes mit sich bringen und dem Feinde wird noch manche Beute abgenommen werden. Der Sieg unseres Gottes ist noch nicht auf seinem Höhepunkt, aber langsam und sicher gehen wir darauf zu. Glauben ist gut, aber der Glaube verpflichtet uns zu tun, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und was spricht unser Herr nach seiner Auferstehung zu den Elben? Er sagte, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer da glaubt und getauft wird, wird selig werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Dann kommt der schöne Satz, der Vers. Denen aber, die da glauben, werden diese Wunderzeichen folgen. Denen, die da glauben. Wer nicht glaubt, dem können sie nicht folgen. Der kann ihnen höchstens nachlaufen. Aber folgen werden sie ihm nicht. Wollen wir uns die Gnade von Gott doch schenken lassen, dass wir nicht zu denen gehören, die da irgendwelchen Dingen nachlaufen, wenn ein besonders begabter Mann kommt, damit wir Wunder sehen und uns anschließend darüber wundern, dass keine Wunder geschahen, sondern mögen wir doch zu denen gehören, die einer Sache nicht nachlaufen, sondern die uns folgt, die uns begleitet, die uns umgibt. Halleluja! Preis sei unserem Gott, Jesus Christus, derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wenn er in uns wohnt, wir ihm den Vorrang lassen, dann wird er sich offenbaren. Er wird sein Wort nicht nur lebendig machen, er wird es auch bestätigen. Ich lese es noch ganz schnell. Jakobus 2, 22. Daran siehst du, dass der Glaube mit seinen Werken zusammengewirkt hat. Und der Glaube erst durch die Werke zur Vollendung gebracht ist. Und dass so erst das Schriftwort sich erfüllt hat, das da lautet, Abraham glaubte aber Gott. Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und er wurde Gottes Freund genannt. Halleluja. Mein Herz ist einfach bewegt. Bewegt darüber, dass Gott zu uns in einer solch deutlichen Weise spricht. Ohne Umwege hat er vor uns enthüllt, hat dargelegt, wie dieser geistliche Weg beschritten und wie er zum Ziele führt. Also, der Glaube verbunden mit dem Gehorsam, mit der Tat, ebenfalls verbunden und dann gerechtfertigt und Freund Gottes genannt. Was sagt unser Herr in Johannes 15? Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde, denn ein Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Ihr aber seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch geboten habe. Abraham tat, was der Herr ihm geboten hat. Er glaubte, er war gehorsam. Er hat die Rechtfertigung des Glaubens an Ort und Stelle empfangen. Wo hat er sie empfangen? Hätte er sie gehabt, wenn er zu Hause geblieben wäre? Nein, er begab sich auf den Weg. Und nach 3 Tagen Reisen schlug er die Augen auf und sah den Berg Moria von Ferne. Und er ging dorthin. An der Stelle, lasst mich dieses langsam und mit Bedacht sagen. An der Stelle, wo der Glaube Abrahams durch die Tat im Gehorsam unter Beweis gestellt wurde, an der Stelle empfing Abraham die göttliche Rechtfertigung. Und er konnte von dannen ziehen als ein Freund Gottes. Er glaubte Gott, er gehorchte Gott, er tat, was von ihm gefordert wurde. An der Stelle, wo er ein Täter des Wortes, das an ihn gerichtet wurde, war, an der Stelle war göttliche Rechtfertigung für ihn. Wo ist deine und meine göttliche Rechtfertigung? Ist eine Wunschvorstellung, die irgendwo schwebt? Nein, deine und meine Rechtfertigung ist dort, wo sie für mich und für dich geschah. Im Übrigen ist der Berg Moria, ihr wisst ja, in Jerusalem, nicht weit von der Stätte Golgathas durch das Tal hinum, auf die andere Seite hinüber, derselbe Ort, wo der Obersaal war, derselbe Ort, wo die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden hat, am Rande des Berges Zion. Dort war ein Mann gehorsam. Dort empfing er Rechtfertigung. Wo empfängst du deine Rechtfertigung? Es steht geschrieben, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben an Jesus Christus, haben wir Frieden mit Gott. Jeder kennt die Stelle, Römer 5, Vers 1. Wo finden wir Frieden mit Gott? Ich sag's euch jetzt. Ich sag's euch aus der Tiefe meiner Seele. Es steht von unserem Herrn im Hebräerbrief geschrieben, dass er gehorsam war, und auch im Philipperbrief, im Kolosserbrief, gehorsam bis in den Tod. Gehorsam. Der Ungehorsam Adams und Evas ist aufgehoben worden durch den Gehorsam des zweiten Adam, durch Jesus Christus, unseren Herrn, der als Sohn Gottes unter die Engel erniedrigt wurde, um leiden und sterben zu können. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Gott konnte nicht anders, als an diesem Punkt des Gehorsams der Menschheit die göttliche Rechtfertigung zurückzugeben und uns durch das heilige Blut mit sich selber zu versöhnen. Dort Abraham auf dem Berge Moria mit Isaak. Ihr Gott, der durch Christus die Welt mit sich versöhnt. Völliger Gehorsam, Erniedrigung, Gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Von Christus ist auch in anderen Religionen die Rede. Heute sind alle über alles informiert. Seitdem es Massenmedien gibt, wissen alle über alle Religionen Bescheid. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Er, unsere Erlösung, unsere Rechtfertigung. Er, unser Ein und Alles. Wie bei Abraham, an der Stelle, wo Glaubensgehorsam mit der Tat unter Beweis gestellt wurde, er seinen Sohn zurückbekam, vor Gott gerechtfertigt da stand, gesegnet zurückging. So geschah es mit dir und mit mir. Jesus Christus, unser Herr, hat als Sohn Gottes durch sein Leiden den Gehorsam gelernt. Er hat sich geopfert. Er ist am dritten Tage von den Toten auferstanden. Jetzt sind wir gefordert. Wir werden gerufen, in seine Fußstapfen zu treten. Ich lese euch dazu ein Wort. Ich meine, es steht im Korintherbrief geschrieben. Müsste 1. Korinther 15 sein, von Vers 45. 1. Korinther 15, von Vers 45. So steht auch geschrieben, der erste Mensch Adam wurde zu einem lebendigen Seelenwesen, der letzte Adam zu einem lebenschaffenden Geisteswesen. Doch nicht das Geistliche kommt dabei zuerst, sondern das Seelische. Danach erst das Geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde her, ist irdisch. Der zweite Mensch ist himmlischen Ursprungs. Wie der irdische Mensch beschaffen ist, so sind auch die irdischen beschaffen. Und wie der himmlische Mensch beschaffen ist, so sind auch die himmlischen beschaffen. Wie wir das Bild des Irdischen an uns getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen an uns tragen. Halleluja! Völlige Erlösung, volles Heil, bis hin zur Umwandlung aus dem, was wir jetzt sind, in das, was wir sein werden. Lasst mich einige Passagen ganz kurz aus dieser Predigt vorlesen. Hier geht's ja um den großen Kampf, um den Kampf des Glaubens, in den wir hineingestellt wurden. Ich möchte es noch schnell sagen. In dem Moment, wo wir uns bewusst auf die Seite Gottes gestellt haben, bedeutet das eine Kriegserklärung dem Feind gegenüber. Schon wird der Feind unser Gegner, wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben. Wir wissen, unser Herr hat die Feindschaft hinweggenommen, damit wir Frieden mit Gott haben. Ich lese von Seite 9. Es heißt hier, es gibt nur zwei Mächte, zwei Reiche. Alles Übrige ist verbunden mit einer von diesen Mächten. Diese Mächte sind Gottes Kraft und Satans Kraft. Jeder Krieg, jedes Durcheinander, alles, was geschieht, geschieht durch die Kraft Gottes oder die Satans. Das sind die einzigen beiden Mächte, die es gibt. Es ist die Macht des Lebens oder die Macht des Todes. Das sind die beiden Mächte. Die Menschheit steht zwischen diesen beiden Mächten. Und wir müssen durch Göttliches eine göttliche Verbindung bekommen. Und da wir von Natur aus in Sünde geboren und nichts Göttliches auf diese Erde mitgebracht haben, brauchen wir etwas Göttliches. Ein Same Gottes muss in uns hineingelegt werden, um dadurch, durch Göttliches, das in uns hineingelegt wird, die Verbindung zu Gott zu schaffen. Denn Menschliches wird immer menschlich bleiben und Göttliches wird immer göttlich bleiben. Also benötigen wir das Wort Gottes als den göttlichen Samen, der in unsere Herzen hineingelegt wird. Und dadurch haben wir eine Verbindung vom Göttlichen, das in uns hineingelegt wurde zu dem Göttlichen, das uns bereitet ist und in vielen Verheißungen angekündigt wurde. Ich lese weiter. Die Macht Satans ist die Kraft Gottes verdreht. Es ist keine wahre Macht, denn alles, was Satan hat, ist die Verdrehung der Macht Gottes. Satan ist ein Verdreher des Wortes, der Ansichten. Er bringt alles durcheinander. Und das Originalwort Diabolus heißt ja nichts anderes als Durcheinanderbringer, Durcheinanderwürfler. Überall da, wo Missverständnisse, wo Durcheinander, wo all diese Dinge aufkommen, da hat der Teufel seine Hand im Spiel. Wo Gott redet und wirkt, kommt Klärung, kommt Friede, kommt alles, was an Früchten des Heiligen Geistes offenbar werden kann. Ich lese weiter. Wir alle, die wir heute hier sitzen, werden von einer oder der anderen Macht beherrscht. Lasst uns den Bösen hinaustun, um unsere Stellung einzunehmen wie die Sterne des Himmels. Lasst uns den Bösen hinaustun. Ihr wisst ja, steht geschrieben, Kain war vom Bösen. Es gibt Menschen, die die Offenbarung über das, was im Garten Eden geschah, worin die Verführung bestanden hat, ja nicht glauben wollen. Aber die Schrift spricht vom Bösen. Und damit ist nicht Adam gemeint. Damit ist wirklich der Böse gemeint. Wie können wir ihn aus unseren Gedanken, aus unseren Worten, aus unseren Taten, aus unserem Leben, wie können wir ihn hinaustun? Indem wir ihn erkennen als das, was er ist. Und die Tarnung einfach beiseite tun, um dann die Realität zu sehen. Ich lese weiter. Der erste große Kampf begann im Himmel, als Michael und seine Engel gegen Luzifer und seine Engel kämpften. Der erste Kampf begann im Himmel. Somit ist der Ursprung der Sünde nicht auf Erden, sondern im Himmel. Dann wurde er vom Himmel zur Erde hinabgestürzt und kam über die Menschheit. Der Kampf der Engel wurde zum Kampf unter den Menschen. Merkt ihr, worum es geht? Der Kampf hat sich von oben nach unten verlagert, also auf die Erde. Es geht noch weiter. Satan kam, die Schöpfung Gottes zu zerstören, die Gott für sich selbst geschaffen hatte. Satan kam, dieselbe zu zerstören. Das war sein Vorhaben. So begann der Kampf hier auf Erden. Er begann in uns und ist seitdem im Gange. Der Kampf wird in dir und mir ausgetragen, dann durch uns, aber irgendwie, so haben wir es auch gelesen, werden wir entweder von der einen oder von der anderen Macht beherrscht. Jesus, unser Herr, sagte einmal, als ein Jünger den Ausdruck gebrauchte, wenn du willst, dann sprich, dass Feuer vom Himmel falle und sie verzehre. Und er sagte, weißt du nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Man muss wissen, wes Geistes Kind man ist. Ist man ein Kind Gottes, dann muss man trotzdem noch Acht geben, dass der Feind einen nicht überlistet mit Gedanken, denn größeres Unheil als mit Gläubigen kann der Feind nicht anrichten. Er kann mit 100.000 Ungläubigen nicht solchen Schaden anrichten wie mit 10 Gläubigen. Das ist nun einmal so. Ihr wisst, darauf brauchen wir gar nicht näher einzugehen. Also müssen wir darauf achten, in wessen Dienst wir stehen, welche Sprache wir sprechen. Was schreibt Jakobus? Wer seine Zunge nicht im Zaum hält, dessen Gottesdienst ist nichtig, vergeblich, null und nichtig. Der wärmt nur den Stuhl, er könnte zu Hause bleiben. Wie viele Dinge hat Gott uns in seinem Worte gesagt, denen wir nachkommen müssen, um prüfen zu können, auf welcher Seite wir stehen, in wessen Dienst wir stehen. Ich lese weiter. Als dieser große Kampf auf Erden begann, musste ein gemeinsamer Boten, auf dem er ausgetragen werden sollte, gewählt werden. Der Kampf wütet auf dem Kampfplatz, in der menschlichen Gesinnung. Dort beginnt der Kampf. Die menschliche Gesinnung ist zum Kampfplatz gewählt. Da selbst beginnt es. Und zwar deshalb, weil die Entscheidungen in der Gesinnung, dem Kopf, gefasst werden. Ich weiß nicht, ob wir das so ganz begreifen. Aber wenn wir zum Beispiel Gottes Wort hören oder angekündigt bekommen, uns für Christus zu entscheiden, so müssen wir aus dem, was wir gehört haben, ein Ja formen. Wir müssen innere Zustimmung haben. Wir müssen Ja sagen können zu dem Gnadenangebot Gottes. Ehe die göttliche Wirkung im Herzen offenbar werden kann, müssen wir das Gehörte aufnehmen und müssen zustimmen, müssen Ja sagen. Und wenn wir von Gott gerufen werden, müssen wir sagen, hier bin ich. Nicht tun, wie Adam und Eva sich verstecken, sondern einfach sagen, hier bin ich. Gott sieht uns doch so, wie wir sind. Er ruft uns und er möchte, dass uns allen geholfen wird. Ich lese weiter. Entscheidungen werden im Verstande, im Kopf getroffen. Dort begegnet euch Satan. Die Entscheidungen werden so getroffen, weil Gott den Menschen so geschaffen hat. Wenn ihr es hier sehen könnt, ich habe eine kleine Aufzeichnung gemacht. Vor kurzem habe ich sie hier an der Tafel benutzt. Hier kommen wir ganz kurz vor Schluss zu diesem Punkt, um den es jetzt doch gehen sollte. Eine Entscheidung für Gott. Gott hat sich für uns entschieden, das ist klar. Golgatha ist der erbrachte Beweis der Liebe Gottes uns gegenüber. Auf Golgatha ist in Christus das göttliche Ja zu uns und das göttliche Amen gesprochen worden. Alle Verheißungen Gottes sind Ja und sind Amen durch Jesus Christus, unseren Herrn. Aber das göttliche Ja dir und mir gegenüber fordert dein und mein Ja ihm gegenüber. Und so müssen die Menschen ihre eigene persönliche Entscheidung aufgrund des freien Willens, den wir empfangen haben, treffen. Und diese Entscheidung wird ja irgendwie durch einen Kampf gehen müssen. Es gibt ja kaum einen Menschen, der unter die Verkündigung kommt. Das war in Erweckungen, war das so. Da kamen Menschen zum ersten Mal. Und die hatten nur zwei, drei Stunden Zeit, denn damals haben die Leute nicht eher aufgehört zu predigen, bis der letzte Sünder in Tränen auf dem Fußboden lag. Erst dann endete die Versammlung. Ob das abends war, ob das zu Mitternacht war oder erst morgens, das spielte keine Rolle. Da wurde so lange gepredigt, bis das Resultat da lag. Amen. Amen. Wir wünschen uns auch solche Gottesdienste, in denen das Resultat der Verkündigung mit nach Hause genommen werden kann. Und ich sag's euch, heute könnt ihr es mitnehmen. Aber es geht durch einen Kampf. Jetzt geht das hier oben los. Was werden meine Kollegen sagen, meine Kolleginnen, meine Nachbarn, was werden Lehrer, was werden Schüler, was werden sie alles sagen? Was wird Papa sagen, was wird Mutti sagen? Was wir jetzt beginnen, dieser große Kampf hier oben. Wir haben Gottes Wort gehört. Im Herzen stimmen wir zu. Wir sagen, ja, ich möchte beim Herrn sein. Ich möchte gerettet werden. Ich möchte bei Gott sein. Und nun beginnt der Kampf hier oben. Ja, aber was werden die Leute sagen? Die Nachbarn. Und ihr wisst ja, dann geht der Kampf hier oben los. Der Kampf ist dann nicht mehr oben. Der Kampf ist dann hier. Nicht neben dir, rechts oder links, sondern in dir, in deinem Kopf, in deiner Überlegung. Wie wird deine Entscheidung ausfallen? Ich bin überzeugt, wir sitzen alle ganz still hier. Aber wenn ich jetzt fragen würde, in wie vielen geht ein Kampf vor sich? Ein Kampf, der eine Entscheidung mit sich bringen muss. Das geht hin und her. Man fühlt sich zum Herrn gezogen. Und dann kommt der Böse und sagt, du verlierst alle Freunde. Was wird auf der Arbeit sein? Du machst dich lächerlich. Und so weiter und so weiter. Der Kampf wird ausgefochten. Wie soll es enden? Es soll mit einem Sieg Gottes enden. Es soll mit einer Entscheidung für Jesus Christus enden. Wir alle sind doch durch diesen Kampf hindurch, oder nicht alle? Manche von uns stehen heute noch im Kampf. Ich meine, wir alle nur nicht in dem Kampf der Entscheidung für Christus, aber im Kampf mit anderen Dingen, die auch geistlicher Art sind. Also merken wir es uns, der Kampf ist da. Nur noch ganz kurz Folgendes. Ich lese. Das stimmt genau. Es gibt nur einen Weg der Entscheidung. Sie geschieht durch den freien Willen. Ihr könnt den Zweifel oder den Glauben aufnehmen. Was immer ihr wirken lassen möchtet. Wenn diese Gemeinde jetzt in solch einer Weise miteinander verknüpft und verbunden sein könnte, dass alle einmütig wären, ohne jeden Schatten des Zweifels, dann würde in 5 Minuten keine schwache Person in unserer Mitte zu finden sein. Alle, die den Heiligen Geist hier empfangen möchten, würden ihn empfangen. Wenn ihr nur dieses gewisse Etwas in Ordnung bringt. Wenn wir diese abschließenden Worte mit allem, was wir betrachtet haben, auf einen Nenner bringen, dann geht es um den Glauben, um das Vertrauen, um den Glauben an Gott, Glauben an das, was er gesagt hat. Gehorsam zu tun, was er von uns fordert, um die Gerechtigkeit, die Glaubensgerechtigkeit von Gott zu empfangen. Eigene Gerechtigkeit kommt durch eigene Werke. Gottes Gerechtigkeit wird denen zuteil, die an das Werk Gottes, das auf Golgatha geschah, glauben und sich darauf stellen und bewusst annehmen, was Gott für sie bereitet hat. Und das kann heute geschehen, wenn wir einmütig glauben, dass Jesus Christus noch heute derselbe ist. Dann dürfen wir genauso einmütig glauben, dass er heute noch rettet, heute noch befreit, heute noch heilt, heute noch mit Geist und Feuer tauft, sich heute noch offenbart, heute noch redet, heute noch wirkt. Jesus Christus lebt. Er ist auferstanden. Er gab die Verheißung. Ich werde bei euch sein, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Er will mit uns sein und in uns sein, damit er seine Werke durch uns wirken kann. Von Abraham hat Gott nichts anderes gefordert, als nur gehorsam zu tun, was ihm gesagt wurde. Das Gleiche gilt uns allen. Gott legt uns keine unerfüllbaren Joche und Lasten auf. Sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. Er legt nicht auf. Er nimmt von uns, was uns bedrückt, was uns belastet. Deshalb spricht er doch, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben für eure Seelen. Das ist sein Angebot. Kommet her zu mir, spricht unser Herr. So rufen wir euch heute zu. besonders denjenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal die Botschaft des Evangeliums hören. Lasst euch versöhnen mit Gott. Glaubet, dass auf Golgatha eine Versöhnung Gottes mit der Menschheit stattgefunden hat. Glaubet, dass Gott in Christo war und dass Christus an unsere Stelle starb, damit wir für ihn leben, ja, dass göttliches Leben durch die Gemeinde offenbar werden kann. Abraham glaubte, Abraham gehorchte, Abraham tat. Ich könnte fortfahren mit vielen Bibelstellen. Nur noch eine. Galater 4, 28 wohl. Ihr, liebe Brüder, seid nach Isaaks Art Kinder der Verheißung. Abraham hatte die Verheißung empfangen. In Isaak sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Und gerade den, durch den alles gesegnet werden sollte, der musste nun dem Tode preisgegeben werden. Gott hat viel gefordert und noch mehr zurückgegeben, als er gefordert hat. Halleluja! Gott nimmt nicht, Gott gibt. Und wenn er uns das aus den Händen nimmt und aus dem Herzen, was ihn hindert, das hineinzulegen, was in uns hineingehört, dann sollen wir uns bei ihm bedanken und sagen, Herr, hier sind wir. Nimm uns so, wie wir sind. Mach uns zu Menschen wie Abraham. Menschen, die Freunde Gottes genannt werden. Wäre das nicht schön, wenn plötzlich ein Freundschaftsverhältnis Gottes mit uns sein könnte? Ihr seid meine Freunde, nicht nur Knechte und Mägde, Söhne und Töchter Gottes. Er hat mit uns einen Bund gemacht. Auch wir sind dem Tode preisgegeben, sind mit Christus gekreuzigt und gestorben. Wir sind aber nicht tot, wir sind nicht da geblieben. Wir sind mit ihm auferstanden. Uns geht es so wie Abraham und Isaak. Wir sind wieder zurückgekommen mit dem Unterschied, dass wir vom Altar zurückgekommen sind. Isaak lag auf dem Altar. Er wurde geopfert. Das Messer ging schon runter. Das war der Augenblick. Legen wir uns auf den Altar Gottes. Vertrauen wir dem Herrn. Glauben wir, mit Christus gekreuzigt worden zu sein. Dann werden wir auch mit ihm als neue Menschen auferstehen und unseres Weges fröhlich ziehen. Der Glaube wurde durch den Gehorsam gerechtfertigt. Wir brauchen einen Glauben, der nicht tot ist, sondern der durch die Werke, die durch den Glauben und die Kraft Gottes geschehen, als lebendig gerechtfertigt wird und das Wort dadurch Bestätigung findet. Glaubt ihr, dass Gott es tun wird? Ich glaube, er wird es tun. Gelobt und gepriesen sei sein wunderbarer und heiliger Name. Amen. Amen.